Ich begrüße Sie zur Vorlesung der Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien 2. Heute geht es ums Herz des Computerspiels als Medium, was kein Film oder Buch sein will, nämlich die Spielelemente, auch Ludition genannt, was so ein Kunstwort ist von Ludos Spiel und so Narration, Audiovision passt. Also es geht im Wesentlichen um Computerspielelemente. Hier sind mal so die Themen, um die es heute gehen soll, Regeln, Spielmechaniken, Objekte, Umgebung, Ressourcen etc. Was ist jetzt im Einzelnen damit gemeint? Fangen wir vorne an. Regeln in Computerspielen sind Algorithmen und Daten. In normalen Brettspielen sind Regeln die geschriebenen Anweisungen, die auf dem Papier stehen, irgendwie auf dem Beipackzettel oder die mündlich tradiert werden, wie bei Kartenspielen häufig der Fall. In Computerspielen müssen diese Regeln ja in Algorithmen übersetzt werden, weil sich der Computer um die Einhaltung kümmert. Es gibt darüber hinaus noch die Möglichkeit, die Regeln irgendwo aufzuschreiben. Hier sehen Sie das bei Pong zum Beispiel, da gibt es diese schöne Regel, avoid missing ball for high score. Also versuch den Ball nicht zu verfehlen und dann kriegst du den besten Punkt. Das ist so ziemlich alles, was an Regeln mitgegeben wurde. Die haben sich, glaube ich, auch bemüht, das kompakt, so kompakt wie möglich zu formulieren. Bei Space Invaders 78 gibt es schon ein paar mehr Regeln, also es gibt ein oder zwei Spieler, man muss eine Münze einwerfen und sich so und so bewegen und die Invader geben diese und jene Punkte. Die Regeln sind, ob bei Brettspielen oder bei Computerspielen, erfüllen die Funktion, die Spielelemente zu definieren, aber natürlich auch so mögliche Handlungen, was darf man machen, vor allem was darf man nicht machen. Das ist bei Brettspielen nochmal viel wichtiger, weil bei Brettspielen oder auch Sportspielen ist ja alles möglich und man muss künstlich einschränken durch Regeln. Man darf den Ball nicht außerhalb des Feldes tragen, sondern muss ihn mit den Füßen innerhalb des Feldes bewegen. Guten Morgen. Und bei Computerspielen ist es eher so, alles, was nicht explizit möglich gemacht wird, geht halt nicht. Also Sie müssen halt alles programmieren und wenn Sie möchten, dass er auch rückwärts laufen kann, dann müssen Sie eine entsprechende Routine einfügen, ansonsten geht halt da nichts. Das führt auch dazu, dass Regeln in Computerspielen nicht verhandelbar sind. Im analogen Bereich brauchen Sie immer jemanden, der aufpasst, dass die Regeln eingehalten werden. Bei Brettspielen machen das die Mitspieler, bei Sportspielen gibt es sogar noch eine unabhängige Person, die mit massenhaft Technik unterstützt wird, um aufzupassen, dass auch die Regeln eingehalten werden, wenn sie nicht hinguckt. Weil man davon ausgeht, dass Spieler, je mehr auf dem Spiel steht, auch alle möglichen Tricks unternehmen, um die Regeln zu ihren Gunsten auszulegen. Das geht so weit, dass manche Autoren sagen, Computerspieler haben überhaupt keine Regeln. Beziehungsweise sie haben Regeln, aber das sind so die sozialen Vereinbarungen. Wir nehmen keinen Sniper, wir spielen nicht, wenn einer plötzlich da niederliegt, dann wird nicht weitergespielt. Also es sind so soziale Regeln, die man aus Multiplayer-Spielen kennt. Man einigt sich auf bestimmte Einschränkungen, die allerdings möglich wären. Und bei Brettspielen muss man sich auf alles einigen. Wir machen im Monopoly keine Kredite oder sowas, das ist ja ganz üblich. Oder die ganzen Hausregeln für Rommel, es gibt ja, glaube ich, in jedem Haushalt gibt es andere Regeln, ab wie vielen kommt man raus, mit wie vielen und darf man auch über das Ast drüber gehen. Das sind alles aushandelbare soziale Konstrukte. Bei Computerspielen können Sie nicht in FIFA sagen, naja, der Ball war doch gar nicht aus oder dann trage ich ihn ja mit der Hand ins Tor, das geht einfach nicht. Deswegen, weil es nicht verhandelbar ist, ist es auch keine Regeln, sondern eben eher sowas wie ein Naturgesetz, an das muss man sich halten. Beim Basketball ist es auch keine Regel, dass der Ball gefälligst nach unten zu fallen hat, wenn man ihn loslässt. Und das passiert einfach, das wird auch in den Regeln nicht festgelegt, dass er in der und der Geschwindigkeit fallen muss und dass man das, also da ist einfach nichts zu rütteln. Und einen ähnlichen Status haben Regeln in Computerspielen, weswegen sie dann manchmal auch nicht Regeln, sondern Game Mechanics oder Spielmechaniken genannt werden, so in Analogie zu den mechanischen Gesetzen der Physik, mit denen man ja auch nicht viel rumhandeln kann. Man kann sehen, dass man sich innerhalb dieser Naturgesetze ausbreiten kann. Also was machen Regeln oder Spielmechaniken? Sie definieren die Spielobjekte, das ist das Allerwichtigste, und die Ereignisse, das was passiert, die Abläufe und die Aktionen. Aber auch Ziele, Ressourcen und Herausforderungen und die Ergebnisse werden durch Spielregeln zumindest vorgegeben. Bei den Zielen kann sich jeder natürlich auch ein eigenes Ziel suchen. Oder wir haben Spiele, die überhaupt keine Ziele haben, wie SimCity zum Beispiel, wo es nur darum geht, bau die Stadt auf, aber manche sind zufrieden, wenn die Stadt klein und rund ist und andere möchten gerne eine riesige Metropole mit Hochhäusern. Das gibt das Spiel aber nicht vor. Da kann man sich seine eigenen Ziele setzen oder wie in Minecraft oder in vielen Multiplayer-Spielen auch. So, das bringt uns aber zu der Frage Spielmechaniken. Was ist damit gemeint? Das liest man häufig. Es gibt auch viel Verwirrung, was dieser Begriff beinhaltet. Ich schlage Ihnen hier folgende Definition vor. Spielmechaniken sind Systeme, also nicht nur die Handlung, sondern Systeme, die aus Objekten und Aktionen bestehen, mit denen Eigenschaften der Objekte und damit der Zustand der Spielwelt bzw. der Spieler verändert werden. Das ist schon recht kompakt. Ich entfalte das im Laufe der Vorlesung auch. Also was haben wir? Wir haben Objekte und Aktionen, die sich aufeinander beziehen. Ich habe jetzt als Beispiel mal die Feuerblume in Mario, also in Super Mario Brothers von 85 genommen. Die besteht ja nicht nur darin, dass man mit der Feuerblume schießen kann. Also wenn man die einsammelt, dann hat man halt die Möglichkeit Feuerbälle. Ah, sehen Sie mal, ich habe hier sogar Animationen. Genau, dann kann man den Feuerball werfen, das ist nur nervig, so eine Animation irgendwann. Dann kann man diese Feuerbälle werfen und das besteht aber nicht nur aus dieser Aktion, dass man das machen kann, sondern sie brauchen dazu natürlich auch die Blume, die sie einsammeln. Der Mario, der sich in einen Feuer-Mario verwandelt, sichtbar an seiner weißen Kluft. Danach drücken sie auf der NES, also auf dem NES-Controller den B-Knopf, um diese Bälle zu werfen. Und die wiederum wirken auf die Gegner ein, als da wären verschiedene, genau, alles bewegt sich hier. So, und sie brauchen, hinzu kommt dann noch, sie brauchen die Spielwelt. Diese Feuerblumen prallen ja an den Plattformen ab, nicht aber an den Wolken und an den Büschen. Also es gibt auch Bereiche der Spielwelt, die von den Feuerblumen völlig unbeeindruckt bleiben. Aber in der Regel ist das ein komplexes System, was da zusammenwirkt. Und also Feuerblumen sind ja noch einfach. Es gibt ja deutlich komplexere Mechaniken, so die Cover-Mechanik in Gears of War, was da alles reinspielt. Ich wollte damit anfangen, das ist aber für so eine Vorlesung echt zu groß. Also sowas Kleines. Und das alles kann man Spielmechanik nennen. Häufig werden Spielmechanik der Begriff nur für den, man kann schießen oder man kann sich verstecken oder man kann springen oder sowas verwendet, also für das Verb, die Aktionen, die da möglich sind. Es ist aber zu wenig, weil diese, man muss sich immer fragen, auf was wirkt dieses Verb? Und dann kommen wir zu den Spielobjekten. Spielobjekte sind auch durch Regeln natürlich definiert. Was ist eigentlich, was hat welche Funktion? Kommen Sie rein, guten Morgen. Spielobjekte gibt's, kann man unterteilen in sichtbare und in unsichtbare Objekte. Die sichtbaren sind die, die man wirklich auf dem Bildschirm sieht. Dazu gehören Spielfiguren, aber auch die Kulissen im Hintergrund. Also das, was hier in dem Fall vielleicht der Baum und dieser Eisblock wäre oder der Kristallblock im Hintergrund. Der ist, wenn Sie Unity kennen oder so eine Game Engine, wissen Sie auch, das sind Game Objects in irgendeiner Form, sei es nur eine Ebene, wo ich irgendwie eine Textur drauf rendere oder die Kamera als Spielobjekt, die sagt, das ist dein Hintergrundbild bei so Skyboxen. In irgendeiner Form sind das aber in dem Fall etwas, was man in der Spielwelt sieht. Das wären dann die Kulissen, da komme ich gleich noch zu. Oder Ressourcen sind alles, was sie nutzen im Spiel. Insbesondere hier die Münzen und die Blumen und Pilze und was auch immer für Add-ons. Aber es können auch für Upgrades oder es können auch die Plattformen sein, die sie ja auch benötigen, um überhaupt vorwärts zu kommen. Es gibt darüber hinaus in Spielen aber auch unsichtbare Objekte, auf die gehe ich dann auch noch ein. Insbesondere die Orte in so einer Spielwelt sind meistens ein unsichtbares Objekt und wenn ich in dieses Objekt gehe, dann passiert etwas. Und Manager-Objekte, das ist eher technisch, aber sie haben irgendwelche Skripte in dem Spiel, die kümmern sich darum, dass der ganze Spielablauf funktioniert. Auch das würde ich als Spielobjekt bezeichnen, das kommt natürlich aus dieser Programmierrichtung heraus, also wie man Spiele entwickelt. Die sieht man nicht, es ist nicht direkt Beobachtungsgegenstand der Spielästhetik, aber es lässt sich alles sehr schön aus der objektorientierten Spielentwicklung ableiten als Terminologie. So, wir haben ja gesagt, die Spielmechaniken sind die Kombination aus Objekten und den entsprechenden Verben oder Methoden oder Aktionen, die Sie da ausführen können. Ich stelle jetzt mal so ein paar der wichtigsten Objekte vor und anschließend schauen wir uns die Handlungsmöglichkeiten an. Da sind zunächst einmal die Spieler bzw. die Spielfiguren. Der Spieler als Mensch ist Gegenstand der Vorlesung über Performance, weil es ja auch darum geht, im Gegensatz zu anderen Medien, dass jemand was tut. Hier beziehe ich mich jetzt auf die Spielfiguren, beziehungsweise so dieses eine Spielfigur steht ja für einen Menschen. Es gibt verschiedene Konstellationen, in denen, also einerseits gibt es Möglichkeiten, wie sie die darstellen können, als Avatar oder nur als Kamera. Bei so First-Person-Spielen häufig hat man aber so eine Repräsentation der Spielfigur in der Spielwelt, außer eben bei den First-Person-Spielen. Und da kann man sich fragen, wie verhalten die sich zueinander? Zum Beispiel gibt es einen Spieler, Single-Player versus Game. Das ist so eine Möglichkeit, sie spielen alleine gegen das Spiel. Sie spielen den Kampagnenmodus und niemand ist bei ihnen. Es gibt die Möglichkeit, Multiple-Individual-Player versus Game. Also da spielen verschiedene Spieler gleichzeitig gegen das Spiel. Da sind vielleicht solche MMOs häufig, also wenn Sie mal so World of Warcraft gespielt haben, da treffen Sie auf andere Spieler, mit denen Sie aber sonst nichts zu tun haben, außer dass Sie sie halt mal treffen. Und Sie müssen vielleicht in der Schlange stehen, um gegen den nächsten Boss zu kämpfen, weil der gerade besiegt ist und bis der respawnt, müssen Sie warten. Also da sieht man irgendwie wie in so einem Vergnügungspark, jeder hat da mit sich und der Welt zu tun, wenn Sie den Kampagnenmodus spielen, wenn Sie dann in die Raids gehen oder in die Schlachtenzüge, dann ist es wieder was anderes. Dann spielen sie unilateral, also sie spielen vielleicht kooperativ gegen das Spiel, cooperative play. Aber es kann auch sein, dass mehrere gleichzeitig alleine gegen das Spiel antreten. Es gibt ansonsten Player versus Player, PvP, wo zwei Spieler gegeneinander antreffen oder multilateral competition, wo mehrere Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten. Es gibt selten aber ein paar Spiele mit Unilateral Competition, wo mehrere gegen einen spielen. Evolve war so ein Versuch, asymmetrisches Gameplay. Ein Spieler spielt das große Monster und ich glaube vier Jäger, die ihn versuchen müssen zu kriegen. Und das Ganze hat eine interessante Spieldynamik, ist letztlich aber dann doch gescheitert aus Gründen, dass es halt doch nicht so gut ausbalanciert war oder sie zu früh versucht haben, zu kompetitiv zu werden. Aber es gibt selten Spiele, die sich mit asymmetrischem Gameplay beschäftigen oder wo mehrere gegen einen antreten. Es könnte eine soziale Regel sein, wenn Sie in einem Multiplayer-Spiel einen sehr starken Spieler haben, so in einem Counter-Strike oder so, und dann sagen, okay, wir sind zu dritt, der ist alleine, aber dann haben wir wenigstens eine Chance. Also das kann man vereinbaren, zu sagen, dass sein Team kleiner ist, beziehungsweise eher... Ich weiß nicht, ob es in Counter-Strike überhaupt technisch geht, aber es gibt Spiele, wo man dann sagen kann, okay, das eine Team hat einfach mehr Mitglieder als das andere, damit Spielvorteile ausgeglichen werden. Es gibt auch Team-Competition, wo zwei Teams gegeneinander antreten, die ganzen MOBAs und sehr viele der E-Sport-Titel sind ja teamorientiert. Das sind alles soziale Konstellationen. Man kann sich dann aber auch fragen, wird das Spiel mechanisch abgedeckt? Also wenn wir ein Team sind, können wir als Team uns gegenseitig irgendetwas Gutes tun? Woran merkt man eigentlich, dass wir ein Team sind? Kann man sich Ressourcen geben oder hat es irgendeinen Vorteil, wenn man kooperiert? Oder ist es letztlich dann doch, also ganz viele gegen einen anderen oder ganz viele gegen die Welt, aber letztlich spielen die gar nicht miteinander? Solche Fragen muss man sich dann stellen. Eben die systemische Komponente, wir haben die Objekte der Spielfiguren, aber wie arbeiten die zusammen? Können die interagieren oder reicht es, dass die miteinander sprechen können? Und vielleicht, es gibt kein Friendly Fire, also das wäre ja schon ganz gar nicht schlecht, wenn das eigene Team sich gegenseitig nicht schädigen kann, ist ja schon mal besser. Aber man muss sich dann fragen, welche spielmechanischen Vorrichtungen sind vorgesehen, dass es wirklich zu was wie Kooperation kommt. Ist gar nicht so einfach, wenn Sie sowas schreiben, läuft es häufig darauf hinaus zu sagen, okay, das Team steht sich schon mal nicht im Weg, das macht es zum Team. Und dadurch, dass sie zusammenarbeiten können, also dadurch können sie dann zusammenarbeiten, ohne Angst zu haben, sich gegenseitig zu schädigen und dadurch entsteht dann der Teamgeist außerhalb des Spiels. Besser ist es natürlich, wenn es auch spielmechanisch irgendwelche Vorteile gibt. Also sie haben hier verschiedene Spiele, Bomberman ist so ein Spiel, was sie kooperativ gegen das Spiel spielen können oder in Teams oder jeder gegen jeden, das ist so ein frühes Multiplayer-Spiel. Mit verschiedenen Spielmodi. Spy vs. Spy ist so ein klassischer Player vs. Player in Splitscreen, wo sie Fallen verstecken müssen in Räumen und hoffen, dass der andere reinfällt, weil sie gleichzeitig auch die Räume untersuchen müssen, um so Karten zu finden. Und Gauntlet ist ein klassisches Team-based, Team gegen Spiel oder Cooperative Play, wo sie zusammenspielen, eben wo sie durcheinander durchlaufen können. Da passiert da nicht viel und sie müssen möglichst kooperativ das Spiel besiegen. Eine andere Figurenkonstellation sind natürlich die vom Computer gesteuerten Figuren, die man im Deutschen aus Gründen dann häufig Charaktere nennt. Da hatte ich ja schon, glaube ich, in der Narrationsvorlesung was zu gesagt. Also nicht Spieler, Charaktere. In der Narratologie, in der deutschsprachigen, heißt es eigentlich Figur. Im Englischen heißt es Character und deswegen übernimmt man auch den Begriff Charaktere. NSC, Nicht-Spieler-Charaktere oder Non-Player-Character oder Non-Playable-Character. Es gibt verschiedene Übersetzungen. NPC auf Englisch, NSC auf Deutsch. Bezieht sich ja bei Computerspielen auf alles, was von der KI-Sektion der Game Engine gesteuert wird. Also hier in Half-Life haben sie gleich drei auf einmal, die dann auch miteinander Dialoge führen. Dann gibt es verschiedene Strategien, wie sie dafür sorgen, dass der Spieler emotionale Bindungen zu NSCs eingeht. Also dass sie nützlich sind und gut aussehen und ihnen irgendwie beim Spiel dann auch helfen oder sie beschützen müssen in Escort-Missionen oder sowas. Also das geht eher in die Frage der Narratologie, aber auch hier muss man sich spielmechanisch fragen, was tun die für mich? Und gerade bei Half-Life 2 ist es halt so, die helfen ihnen in Cutscenes, aber in der Regel sind die NPCs einfach halt Statisten beziehungsweise Figuren, die dann mal auf der Bühne auftauchen, die vielleicht sie ihnen auch eine Tür öffnen, aber sehr selten ihnen wirklich direkt Unterstützung im Spiel geben. Alex ist so ein Unterschied, die hilft ihnen tatsächlich später im Spielverlauf bei allen möglichen Aktionen, also die Linke. Die beiden anderen tauchen eigentlich nur auf, um so ein bisschen Narration in das Spiel zu bringen. Und das ist ganz wichtig bei Spielen, sich zu fragen, was machen die NSCs oder die NPCs, wie verhalten die sich zu ihrer eigenen Umgebung, unterstützen sie den Spieler direkt oder indirekt, wie reagiert das Spielsystem auf sie und so weiter. Dann werden sie auch zum Teil Teil einer eigenen Spielmechanik, wie in Bioshock Infinite oder in Last of Us, wo man ja durchaus obwohl in Last of Us eher nicht, also da ist tatsächlich Ellie steht halt nicht im Weg, oder wenn sie steht im Weg, aber sie stört auch nicht. Und Elizabeth in Bioshock Infinite, die gibt ja immer mal so Ressourcen her oder ist ein gutes Lockpicking-Tool, weil sie alle Türen öffnet. So. Also da hätte sie dann auch eine prozedurale Nützlichkeit. Andere Objekte bilden die Umgebung des Spiels. Ich habe viel zur Spielumgebung in Grafik und Sound in der Vorlesung erzählt. Ich gehe hier jetzt nur auf die ludischen Elemente ein von diesen Umgebungen. Die unterteilt man einerseits Glieder, die sich auf der Map zusammen, also es gibt die Karte, auf der das alles zusammengehört. Hier sehen Sie mal den ersten Level von Super Mario Bros. Es gibt Architekturelemente, das sind Kulissen. Die haben wirklich nichts, die tragen nichts dazu bei. Jetzt kann man sich fragen, sind diese Berge, die Mario hochklettern kann oder die Plattform, auf der er läuft, sind das Kulissen? Oder sind es nutzbare Objekte, weil sie ja draufspringen können? Ich lasse das mal offen. Aber Kulissen kennt man jetzt eher aus 3D-Spielen, wo es dann im Hintergrund die verlorene Stadt oder irgendwas, wo man eigentlich gar nicht richtig hinkommt. Oder ganz Florenz in Assassin's Creed und so, da gibt es ganz viele Orte, da kann man höchstens an die Fassade hochklettern. Aber es ist vor allem ein Ort, der dafür aufgebaut wird, um Stimmung zu erzeugen und gar nicht so sehr ludisch nützlich zu sein. Es gibt Orte als ausgewiesene Punkte auf dieser Map oder Flächen auf dieser Map, da komme ich gleich noch drauf, und spezielle nutzbare Objekte. Also hier sehen Sie mal die Map, das ist die berühmte Map aus Counter-Strike. Von oben, das sind so diese typischen Level-Ansichten. Wenn Sie Level-Design betreiben, ist das auch so eines der ersten Dinge, die Sie machen, sich nämlich zu überlegen, wo kommt was hin, wo geschieht was. Also welche Objekte platziere ich wo? Und dann muss man sehr viel testen, ob das auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Bei Multiplayer-Shootern wie Counter-Strike ist es besonders kompliziert. Die Map sieht auch jetzt für einen Architekten sehr ungewöhnlich aus, zumal sehr vieles fehlt. Aber es ist halt alles, wo Mauern davor sind, dahinter muss ich auch nichts modellieren. Das ist ein Potemkinsches Dorf. Es gibt nur dort wirklich auch Fassaden, wo man hingucken kann. Und wenn man sich nicht gerade aus der Map rausglitscht, dann sieht man gar nicht, wie viele Löcher die hat. Und die wird dann gefüllt mit solchen Architekturen. Da gibt es dann aus den 3D-Programmen die Möglichkeiten, die Modelle und die Meshes zu exportieren und die dann in seine Engine einzubauen. Wenn Sie praktisch an der Spielentwicklung arbeiten, kennen Sie das. Wenn Sie aus dem Theaterbereich kommen, kennen Sie das auch, weil Sie natürlich auch mit Kulissen arbeiten und auch hier unterscheiden zwischen dem, wo die Schauspieler wirklich mal hingehen können. Also da braucht man eine Rampe, die muss dann auch im Theater speziell gesichert sein, damit keiner runterfällt. Aber es gibt im Hintergrund vielleicht so das ein oder andere, was nur für das Publikum da ist, was aber im Spielverlauf, jetzt im Schauspielverlauf, keine tatsächliche Funktion einnimmt. Keiner verweist darauf, es wird auch nicht einbezogen. Es ist einfach da, um klarzumachen, wo ist das Setting. Das ist in Spielen häufig auch so, dass sie Bereiche haben, da kommen sie gar nicht hin. vielleicht weil da irgendeine Wand davor ist oder ein Auto davor steht oder in irgendeiner Form das verhindert wird, dass sie da hinkommen, aber es ist da und sie können es sehen. Das wären Architekturobjekte und auch das sind Objekte der Game Engine und die müssen auch entsprechend modelliert und entsprechend geladen und verwaltet werden. Und dann gibt es diese sogenannten Orte. Hier sehen Sie es bei StarCraft 2, das also aus dem Level-Editor heraus. Orte sind wirklich so markierte Zonen, in denen etwas passiert häufig. Also ich habe hier, es gibt vor allem Start-, End- und Spawn-Punkte, in denen der Level beginnt, also wo Ihre Figur dann eingebracht wird. Und ein Endpunkt wäre der Ort, wo das Spiel dann gewonnen ist, an der Position, wo halt irgendwie der Ort ist, in dem das Level dann als abgeschlossen gilt. Es gibt Checkpoints, wenn Sie da hinkommen, dann speichert das Spiel, macht irgendwas. Und es gibt diese Trigger-Zones und das sind die spannendsten, weil dort wirklich irgendwas passieren kann. Sie müssen da nur hinkommen oder irgendein Spielobjekt muss da hinkommen. Sie müssen einen Brief da hinbringen oder mit dem Fahrzeug da landen. So, und das sind üblicherweise, wenn Sie es über eine Game Engine machen, auch Objekte, die sind aber unsichtbar. Die platzieren Sie dort in der Map, die hat auch eine Kollisionserkennung, ohne dass man es sieht und sobald Sie dorthin kommen, wird ein Kollisionsereignis ausgelöst und dann passiert was Entsprechendes. Das ist die einfachste Variante, das kann eine Fläche sein, da müssen Sie draufgehen oder häufig ist es dann bei 3D-Spielen auch ein Volumen, ein unsichtbares Volumen, dann müssen Sie innerhalb dieser Kugel oder innerhalb dieses Kubus, also dieses Würfels, den Ort betreten und dann ist es soweit. Orte, wenn Sie jetzt aus Spielen weggehen, kennt man auch. Sie haben den Raum als erlebte Umgebung und es gibt aber in dem Raum verschiedene Orte, die anders sind. Also der Ort jetzt H2, hier dieser Hörsaal, wissen Sie, wenn Sie durch die Tür kommen, ist es irgendwie anders. Sie werden pampig von mir begrüßt, wenn Sie zu spät kommen. Also es gibt so bestimmte Regeln, die in diesem Ort herrschen, die herrschen draußen nicht. So, und das wissen Sie auch, so jetzt allmählich nach Mitte des Semesters, wie das bei mir aussieht. Wenn hier ein anderer Dozent steht, sieht es wieder anders aus. Das macht aber den Unterschied zwischen Raum und Ort aus. Ort ist auch noch irgendwie emotional und kognitiv aufgeladen, beziehungsweise auch, Sie wissen auch, was Sie zu tun haben. Sie müssen hier sitzen und zuhören, können jetzt hier nicht irgendwie Sport machen. Das ist, also es gibt ja noch andere Orte, in denen Sie wissen, wie Sie sich zu verhalten oder auch wie Sie sich zu fühlen haben oder was Sie jetzt möglichst zu tun und zu lassen haben. Genau das zum Beispiel. Das ist ja alles reglementiert und das ist in Computerspielen auch so. Nur müssen Sie hier alles, was passieren soll, alles, was dort erlaubt und verboten ist, alles, was geschieht, müssen Sie programmieren. Ansonsten passiert da erstmal gar nichts. Wenn Sie einen leeren Level-Editor aufmachen, dann fliegen Sie durch die Welt und es ist alles wie so eine geisterhafte Kulisse, wenn Sie noch nicht mal Kollisionsobjekte haben, also mit denen immer irgendwie, wo man von abprallt, dann schweben Sie da durch, als wäre das alles wirklich nur gemalt. So, was ist hier, sehen Sie mal die Start-, End- und Spawn-Punkte. Bei Pac-Man gibt es einen klaren, hier ist Miss Pac-Man, hier gibt es einen klaren Startort für den Spieler oder die Spielerin und für die Geister. Es gibt keinen klaren Endpunkt. Der Endpunkt ist halt erreicht des Levels, wenn der letzte dieser Chips gegessen wurde. Insofern hat es hier einen klaren Startpunkt. Es gibt bei manchen Spielen einen Endpunkt, wenn Sie halt so gerade bei so Kampagnen-Levels, wo Sie dann, Sie landen, kommen irgendwo an, dann müssen Sie sich da durcharbeiten und dann sind Sie am Ende und kommen dann ins nächste Level. Das Spiel macht Ihnen dann irgendwie klar, dass Sie jetzt was erreicht haben. Bei StarCraft 2 werden hier die Startpunkte auch gesetzt. Es kann zufällig sein, dass Sie sagen, es gibt 6 mögliche Startpunkte, die sind speziell, weil es dort Ressourcen gibt, auch vom Level-Design so ausgelegt, dass sie nicht so einfach einzunehmen sind. Also Sie können erstmal Ihre Basis aufbauen, bevor Ihnen was passiert. All das muss aber der Level-Designer klären, wie er das ausweist, also warum diese Punkte auch besonders nützlich sind. Es kann aber auch sein, dass Sie dann irgendwo da spawnen. Sie wissen halt nicht. Einer dieser 6 Punkte ist Ihr Spawnpunkt und Sie wissen es im Vorfeld nicht. Sie ahnen schon aufgrund der Symmetrie der Map, dass es fast egal ist, wo man landet. Es ist vielleicht nicht egal, ob man jeder dieser Dreiergruppen in der mittleren oder in einer Randposition ist. In der mittleren hätte man 2 Verbündete oder Gegner um sich herum. In der Randposition jeweils nur einen direkten Nachbarn. Ansonsten aber ist Zu- und Abgang von diesen Plattformen dann doch sehr ähnlich geregelt. Counter-Strike, Global Offensive auch ganz ähnlich. Es gibt Spawnpunkte für die beiden Mannschaften. Da entsteht dann auch das tolle Spawn-Camping. Wenn Sie da mal hinkommen können, dann können Sie halt die immer absnipern, wenn die wieder spawnen, die Spieler, was dann dazu führt, dass man dann doch irgendwo in der Umgebung spawnen lässt, damit man eben sowas verhindert. Checkpoints wie hier in Half-Life 2 ist daran erkennbar, dass das Spiel kurz einfriert und da oben steht dann Saved. Oder Loading, so ein Ladebildschirm erscheint dann, wenn Sie einen neuen Levelabschnitt laden. Also ein Checkpoint ist irgendwie etwas Spezielles, den Sie vielleicht, manchmal merken Sie auch gar nicht, dass Sie in einem Checkpoint waren, außer wenn Sie dann sterben, dann werden Sie zudem wieder zurücktransportiert. Manchmal müssen Sie ganz explizit hier das Feuer anzünden oder irgendetwas tun, um klarzumachen, jetzt ist gespeichert, das geht aber auch nur hier. Also so Dark Souls oder jetzt Horizon Zero Dawn arbeitet damit mit solchen Feuern als speziellen Objekten, in denen etwas passiert, was so ein bisschen die Diegese auch unterbricht, weil sie da etwas machen können, was sie woanders nicht machen können. Das wären spezielle Punkte, die auch von den Level-Designern vorgegeben sind. Bei Half-Life 2 ist es so eine Mischung. Zum Teil sehen sie die Checkpoints nicht. Zum Teil müssen sie dafür sorgen, dass die Welt neu geladen wird, die vor ihnen liegt, und die Welt hinter ihnen aus dem Speicher entfernt wird. Das führt dann dazu, dass an so einem Checkpoint hinter ihnen plötzlich die Tür zugeht oder sie eine Rampe runterrutschen, die sie nicht mehr hoch können, oder irgendeinen Vorsprung runterspringen, wo sie nicht zurückklettern können. Das dient nur dazu, dass sie nicht sehen, dass hinter ihnen gerade die Kulissen abgebaut werden. Also im Grunde genommen der Speicher geleert, die Objekte aus dem Speicher entfernt und der Platz wird freigemacht, dass neue Objekte geladen werden vor ihnen. Und bei so Spielen wie Half-Life, aber dann auch GTA, Grand Theft Auto, wo sie ja durchfahren, die Welt wird ja hört ja gar nicht auf. Also es gibt keinen, bei GTA gibt es ja keinen wirklichen Bruch, wo es heißt, jetzt halt mal an, ich muss mal kurz laden, sondern irgendwie lädt es immer automatisch. Das Spiel ist immer damit beschäftigt, hinter ihnen abzubauen und vor ihnen aufzubauen und sich vorzustellen, wo kann er als nächstes hingehen. Und das ist ganz clever gemacht bei Spielen, die keine narrative Unterbrechung haben. Klar, wenn Sie gerade mal eine Cutscene zeigen, können Sie natürlich hinten im Hintergrund die Kulissen umbauen. Bei anderen Spielen, die so ein lineares Erlebnis ermöglichen, da ist es schwieriger, muss im Spielverlauf erfolgen. Aber das sorgt dafür, je nach System, was Sie, also technischem System, was Sie haben, wie detailliert sind die Texturen, wie viele Objekte schaffen Sie es überhaupt darzustellen, was machen wir mit den Objekten, wenn sie dann doch zurückgehen, liegen dann die Gegner noch, muss sich das Spiel das merken oder verschwinden die Gegner. Das sind nicht nur narrative Funktionen, sondern häufig technische Einschränkungen. Wir können nicht mehr als 1000 Objekte rendern und wenn das 1001. kommt, dann muss das erste verschwinden. Und wir nehmen am besten eins, das der Spieler nicht sieht. Es gibt die Trigger Zones hier aus Tomb Raider, also die genannten speziellen, wenn sie da hingehen, dann kommen die Gegner oder dann bricht irgendwas zusammen. Dann wird eine Cutscene abgespielt, dass Nathan Drake gerade noch die untere Leitersprosse kriegt. Und immer zufällig passiert es genau in dem Moment, in dem sie da vorbeigehen. Es ist natürlich kein Zufall und technisch wird es umgesetzt über solche Trigger-Zones. Also ein Trigger ist ein Auslöser. Und es gibt spezielle Orte in der Map, was ich ja schon sagte, wenn Sie dorthin kommen, in dem Fall hier sind es so Würfel, manchmal sind es Flächen, wenn Sie da hinkommen oder hier unten, wenn Sie da an den Baum gehen, also in die Box oder in die Kugel oder Capsule oder Mesh, also wenn Sie in den Baum prallen, dann passiert etwas. Und was dann passiert, ist ein bisschen davon abhängig. Es kann auch, dann erscheint der Schlüssel oder öffnet sich das Tor oder das Spiel ist verloren oder gewonnen und was auch immer. Also im Grunde genommen sind Endzonen sind spezielle Trigger-Sounds. Wenn Sie dorthin es schaffen mit dem Krug der Macht, dann haben Sie den Level erfolgreich abgeschlossen. So, andere Objekte, die Sie aus dem Theater kennen, die Requisiten nämlich, nennt man in Spielen Ressourcen, weil Sie die auch benutzen. Ressourcen unterstützen den Spieler bei der Zielerreichung. Zu Zielen komme ich später nach. Dadurch, dass sie den Spieler unterstützen, werden sie zu einem begehrten und knappen Gut. Insbesondere Power-Ups, aber auch so ein Herzchen, was sie finden, was ihnen neues Leben gibt, oder ein Apfel, wenn sie den essen, kriegen sie Leben zurück. Einheiten in Spielen, die sie dann einsammeln können, oder Währungen, sie finden Gold oder Diamanten, solche Dinge. Aber es können auch abstraktere Dinge sein, die da rumliegen, als Ressourceneigenschaften. Sie kriegen Stärke plus eins oder Gebiete, die Sie sich erschließen. Also wenn Sie den Raum betreten, gehört der Ihnen. Oder wenn Sie der Erste, der mit seinen Truppen dort einwandert, der besetzt das Gebiet. Aktionen sind, die Sie freischalten bei Mario, dass Sie plötzlich Feuer werfen können. Das ist auch eine Form von, wird halt als Ressource dargestellt. Also die durch die Feuerblume ermöglicht Ihnen das Spiel das. Oder einfach Zeit, wenn Sie den Punkt erreichen oder dieses Ding einsammeln, dann kriegen Sie eine Minute mehr oder 20 Sekunden mehr. Das ist eine komplexe Angelegenheit, der Umgang mit Ressourcen, insbesondere wenn sie knapp sind. Sollte jemand von Ihnen BWL im Kombifach haben, wissen Sie ja, dass ökonomisches Handeln und das Handeln unter knappen oder Bedingungen der Knappheit sind. Das Problem ist nicht so sehr, dass wir nicht genügend Güter hätten, aber sie sind nie da, wo man sie braucht. Und auch Dienstleistungen. Und die Aufgabe des wirtschaftlichen Handelns besteht darin, halt die Güter so zu tauschen, dass möglichst viele zufrieden werden. Das führt dazu, dass wir nächste Woche uns mit Ökonomie in Spielen beschäftigen, weil das dann doch ein komplexerer Bereich ist, der also viele seine eigenen Begriffe mit sich führt. Also das wären Ressourcen und insbesondere Power-Ups, also hier nochmal aus der Mario-Welt. Hier sehen Sie ja auch, dass Power-Ups ganz unterschiedliche Funktionen haben, wenn eben neue Funktionen werden freigeschaltet oder Sie kriegen ein One-Up, also ein zusätzliches Leben oder den Stern der Unbesiegbarkeit, irgendetwas, was Ihr Spiel, Ihren Spielablauf verändert in der Zeit. Und man muss dann sehen, auch was gibt es an Power-Ups, inwiefern ist das gebalanced, ist es in Ordnung, was macht der blaue Pilz bei Mario Kart, ist das eigentlich fair oder nicht? Solche Fragen kann man sich bei ludischen Spielanalysen stellen, inwiefern die Power-Ups, die Sie dort finden, den Spielablauf unterstützen, vielleicht zu sehr vereinfachen oder dafür sorgen, dass der Spielablauf dann auch schwerer wird. Ressourcen auch noch so als Tupfer werden häufig in Inventaren gesammelt. Hier ist eine Darstellung aus Deus Ex, die kennt man inzwischen auch. Also je größer das Item ist, was Sie einsammeln, desto mehr Platz verbraucht es im Inventar und Sie haben halt nur einen begrenzten Inventarplatz. Das ist bei größeren Spielen nicht unüblich, dass Sie mit begrenztem Inventarplatz arbeiten, den Sie dann auch noch erweitern können, wenn Sie sich gut benehmen im Spiel. Bei manchen ist es beliebig viel, können Sie einsammeln. Also Mario kann so viele Leben haben, wie er finden kann. Also es gibt verschiedene Ressourcen, die verschiedene Inventarplätze benötigen. Also gerade Leben und Mana ist was Eigenständiges und Items, Waffen und Munition ist wieder was anderes. Das gibt ganz komplexe Inventarsysteme und die wiederum werden dargestellt in der Graphical User Interface. Oh, verblattet. Einen Moment, Rechtschreibfehler. Also es gibt verschiedene Formen der Darstellung des Inventars. Ich habe noch eine ganze Vorlesung zu GUIs, also Graphical User Interfaces. Das ist ein schwieriges Feld, weil GUIs dann doch komplexer sind. Also die Funktion von solchen Interfaces ist vielfältiger, als das jetzt hier so den Anschein hat. Da sprechen wir nochmal so ein bisschen über Inventar und die ludische Funktion von Graphical User Interfaces. So, das wären die Spielobjekte. Das führt uns zu dem Begriff der Spielwelt. Die Spielwelt besteht nämlich aus allen sichtbaren und unsichtbaren Objekten und ihren Eigenschaften. Und Eigenschaften, wenn Sie in ein Computerspiel schauen, sind Parameter, irgendwie messbare Dinge. Sie sehen hier oben mal aus Unity die physikalischen Eigenschaften, die Position, Rotation und Skalierung. Also wo im Spielraum befindet sich das Objekt, welche Drehung hat es zu den X, Y und Z-Achsen und ist es skaliert, ist es in der ursprünglichen Größe oder wird es größer oder kleiner. Und das sind nur 9 Variablen, die Sie hier benötigen, die eigentlich jedes Objekt hat. Es gibt noch eine Menge andere Komponenten, die wiederum eigene Variablen mit sich führen. Manche davon sehen Sie im Inspektor und können Sie beeinflussen, manche sehen Sie aber auch nicht. Es ist für die Betrachtung in der Regel aber auch egal, das ist zu granular, es führt uns nur zu dem Begriff des Weltzustands. Der Weltzustand ist nämlich die Menge der Werte aller Eigenschaften aller Objekte zu einem Zeitpunkt. Also wenn Sie im Prinzip das Spiel einfrieren und abspeichern wollen, dann müssen Sie die Eigenschaften nehmen von jedem Objekt und irgendwie auf den Datenträger bringen. Und dann können Sie dafür sorgen, dass beim nächsten Start des Spiels das genau an der Stelle weitergeht wie vorher. Und auch selbst wenn Sie mitten im Flug sind, dann haben Sie halt die Eigenschaft Geschwindigkeit, Beschleunigung, Winkelgeschwindigkeit. Die mögen sich ja dann auch irgendwo ausdrücken. So, und wenn Sie die mit abspeichern, dann fliegen Sie halt bei dem nächsten Start des Spiels mit genau der gleichen Geschwindigkeit und Beschleunigung weiter, mit der Sie aufgehört haben. Das ist das Schöne bei Computerspielen, die kann man wirklich einfrieren und einen Snapshot des aktuellen Zustands machen. Und dem Computer ist es ganz egal, ob Sie das jetzt oder in einer Woche fortführen an dieser Stelle, es geht dann einfach da weiter. Das führt aber auch dazu, dass zwei Weltzustände, also Spielweltzustände, unterschiedlich sind, wenn es sich nur einen einzigen Wert gibt, in dem sie sich unterscheiden. Also wenn ich einen Block nehme, von hier nach da platziere, bin ich schon in einem anderen Weltzustand, auch wenn sich das aus spielerischer Sicht nicht auswirkt. Also wenn es für das Spiel eigentlich gar keinen Unterschied macht. Man muss nur, also im Prinzip ist es sowas wie ein Vektorraum, der ist halt, hat halt echt viele Dimensionen, für jede Eigenschaft nämlich eine. Und sie können halt, wie in den normalen Räumen auch, durch Ändern eines Wertes, im Prinzip einen Vektor, haben sie einen neuen Weltzustand. Die Änderung eines Wertes ändert den Weltzustand. Sie müssen irgendeinen dieser Werte beeinflussen und dann haben sie einen neuen Weltzustand. Und das geschieht entweder durch Abläufe, die die Engine macht, oder durch Aktionen des Spielers. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, es führt aber dann später bei Spielanalysen schon dazu, dass wir uns fragen, welche Weltzustände sind eigentlich die Erstrebenswerten, das sind Ziele, die wir haben. Oder es gibt spezielle Weltzustände wie den Beginn und das Ende eines Spiels. Für einen Computer ist es aber eigentlich auch nur ein Zustand, dem ist es erstmal egal, dass sie diesen Zustand jetzt als besonders glorreich empfinden, weil sie jetzt diese Lampe gefunden haben oder sie stehen kurz vor der Ausgangstür hier bei PP Hammer. Die stehen halt kurz vor dem Ende oder sie bauen gerade diesen oder jenen Block ab. Wichtig ist so der Zusammenhang zwischen Spielobjekten und Spielhandlungen oder dem, was im Spiel passiert. Und das zusammen macht, beziehungsweise diese Ausschnitte davon zusammen machen, diese Spielmechaniken aus, als Systeme, als Zusammenhang von Objekten, von bestimmten Objekten und den Abläufen und Handlungen, die mit diesen Objekten interagieren können. So, diese Abläufe werden von der Game Engine ausgeführt. Also der Unterschied zwischen Aktion und Ablauf ist, das eine kümmert sich die Engine drum und um die Aktion, da kümmert sich auch die Engine drum, aber die wird vom Spieler ausgelöst. Also wirklich, indem er irgendwie auf den Controller drückt. So, hier sehen Sie Little Big Planet 2, also als Physikspieler passiert immer jede Menge, da bewegt sich alles möglich, alles fällt irgendwie runter oder wackelt hin und her. Es gibt hier 4 Spieler, aber Sie können auch auf KIs treffen. Das sind alles so Dinge wie Animation, ist ein typischer Ablauf, da haben wir schon zu gesprochen über in der Vorlesung Animation. Das hat manchmal auch ludische Funktionen, also dass Sie wirklich jetzt hier bei Street Fighter, der Ryu, der hat eine Animation für seinen Roundhouse-Kick, die besteht aus 32 Frames, davon sind 12 aktiv, da kann wirklich getroffen werden. Es gibt 3 Frames für den Start-up, da ist er verwundbar, aber fügt also noch keinen Schaden zu. Und Recovery, dann ist der Tritt eigentlich zu Ende, aber er hat noch 17 Frames, bis er wieder steht. Das ist also eine Aktion, die auszuführen dauert ein bisschen länger und Sie müssen die entsprechende Zeit haben, denn in den Recovery-Zeiten kann der Gegner ja noch irgendwas tun. Und insofern ist es wichtig, wie lange die Animation ist und wie viele Teile dieser Animation jetzt aktiv das Spiel voranbringen und wie viele im Grunde genommen verlorene Zeit ist. Das ist natürlich Teil der Spielmechanik, zu sagen, ja, das ist ein mächtiger Tritt, aber du musst ihn gut timen, ansonsten du bist lange verwundbar. Also du verbringst mehr Zeit damit, nicht wirksam zu sein, als wirksam zu sein. Und das muss man sich dann gut überlegen, ob man an der Stelle jetzt diese Aktion ausführt oder eine andere, weil halt die Animation entsprechend so ist. Das macht, wenn der Gegner das natürlich ausführt oder die KI das macht, ist das entsprechend. Also das sind Spielabläufe, die zum Teil auch Einfluss auf das Gameplay haben. Anderes Beispiel wäre die Größe der Sprites. Also wenn Sie die Sprites ändern, dann haben Sie eine größere Hitbox und das heißt, sie sind einfacher zu treffen oder schwerer zu treffen. Das gehört alles irgendwie damit rein, dass es eben die Animation und die grafische Darstellung nicht ganz unabhängig vom Gameplay zu werten ist. Dann natürlich typische Spielabläufe werden von der Physik-Engine übernommen, dass wenn Sie was loslassen, es runterfällt oder wenn Sie irgendwo hinspringen oder etwas kaputt machen, das dann auch mehr einstürzen kann. So Spiele wie Crazy Machines basieren darauf, dass Sie halt die Physik-Engine ausnutzen, indem Sie eine Maschine aufbauen und dann drücken Sie auf den Startknopf und schauen, ob es funktioniert, solche Rube Goldberg-Machines. Das erklärt es dann zum eigentlichen Spielprinzip, aber aus vielen Spielen kennen Sie, dass die Physik-Engine halt so ihre eigenen Macken hat und Sie müssen dann damit rechnen, okay, das Auto hat einen Drift oder es kann beschädigt werden. Das macht aber im Wesentlichen die Physik-Engine und es ist nicht so richtig direktes Resultat ihrer Aktionen. Und die sichtbarsten und auch spielmechanisch wirksamsten Abläufe sind die der künstlichen Intelligenz. Also da haben wir eine eigene Vorlesung, genau wie Physik ja auch, dass sie dafür sorgen, dass die Spielwelt aktiv auf sie reagiert. Also nicht einfach nur passiv wie bei der Physik-Engine, sondern hier bei Metal Gear Solid Peace Walker, wenn der, man ahnt schon, gleich hat er sie. Also er hat schon dieses Ausrufezeichen und wahrscheinlich dreht er sich gleich um, weil er was gehört hat. Man weiß es nicht und was den jetzt da zu seiner Aufmerksamkeit bringt. Aber da muss man sich in Spielen darauf einrichten. Das ist nochmal ein komplexes Feld, deswegen gibt es dazu auch eine eigene Vorlesung. Also die ganzen Abläufe sind Verfeinerungen der Spielelemente und deren Möglichkeiten, in der Welt zu interagieren. Und dann gibt es die Aktionen, das sind die Sachen, die der Spieler macht. Also Aktionen werden vom Spieler ausgeführt, um Spiele zu erreichen. Der Järvinen hat mal so eine Liste von 30 oder 40 Aktionen aus allen Spielen, also Brett, Karten und Computerspielen aufgestellt und behauptet, das sei sozusagen die vollständige, ja, ich glaube, vollständig sagt er nicht, aber das sei so, er hätte 100 Spiele analysiert und alle hätte das gefunden. Man kann sich fragen, wie abstrakt das sein muss, also ob es bei Moving oder Attacking, Defending, ob das nur ein Verb ist oder ob es nicht ganz viele verschiedene Formen von Attacks gibt, die man auch mit eigenen Verben belegen muss. Das sei mal dahingestellt. Wichtig ist, Aktionen werden vom Spieler ausgeführt, um ihre Ziele zu erreichen. Und diese Aktionen wiederum wirken ja zusammen mit Spielobjekten. Mario rennt ja nicht einfach so, der rennt ja auf einer Plattform und muss aufpassen, dass er nicht in irgendeine Lücke fällt oder dass er nicht vor eine Wand rennt. Das ist, oder dass er nicht in irgendeinen Gegner rennt. Hier sehen Sie, und die Aktion kann man da noch zusammenhängen, also er nimmt diesen Panzer auf, rennt dann damit und lässt ihn dann los, um irgendwas kaputt zu machen, zum Beispiel den Block kaputt zu machen. Also das ist so eine Kombination aus Nehmen, Rennen, Loslassen oder Werfen. Oder hier Anlauf nehmen, noch länger laufen und dann abspringen, um so einen besonders weiten Sprung hinzubekommen. Manche dieser Aktionen müssen richtig getimed werden. Wenn es getimed wird, also dass Sie sagen, Sie müssen erst die Aktion innerhalb von einer halben Sekunde die zweite Aktion ausführen, dann spricht man von einer Combo. Also eine Combo ist eine Kombination verschiedener Aktionen, die unter Umständen auch ganz neue Effekte zur Folge hat, die man vorher mit den einzelnen Aktionen nicht hat. Also wenn Sie in die Luft springen und dann nochmal springen, dann haben Sie einen Double Jump. Das ist so eine ganz typische Kombo, aber es klappt halt nur, wenn Sie schon in der Luft sind. Und ein drittes Mal klappt es in der Regel dann nicht. Also Triple Jumps sind eher selten. In Remember Me, das ist so ein Action-Adventure, können Sie sich aus eigenen Controller-Gesten ihre eigenen Kombos zusammenstellen. Also wenn Sie sagen, ich drücke aber gerne mit der linken Hand oder ich habe so einen dicken Daumen, der drückt sowieso immer die beiden Tasten, ja, dann soll da was passieren. So, und das wäre, da gibt, also ich könnte jetzt einzeln durchgehen, was ich nicht vorhabe, was die einzelnen Aktionen in Spielen machen. Eine Analyse, eine ludische Analyse fragt sich aber schon, was kann ich als Spieler machen? Ein guter Hinweis ist, was gibt es für Controllerbelegungen? Also welche Tasten lösen eigentlich was aus? Zu welchem Zeitpunkt? Da guckt man dann in das Hilfe-Options-Screen-Controls. Was gibt es eigentlich für Controllerbelegung, was ist möglich und wie wirkt es zusammen in der Spielwelt? Wie wirkt es mit anderen Spielelementen, also mit Spielobjekten oder wie beeinflusst das Abläufe des Computers und wie funktioniert das in dem Gesamtspiel? Also ist es vielleicht overpowered oder ist es zu schwach, ist es zu gut, zu schlecht? Wie verändert es eigentlich die Spielwelt, also welcher Zustand entsteht dadurch? Und dann kann man sich fragen, einerseits räumliche und zeitliche Komponenten, wie verhält sich diese Bewegung im Raum? Da unterscheidet man zwischen zwei wesentlichen Möglichkeiten, nämlich Tiled Movement und Continuous Movement. Wir hatten das schon mal bei der Grafik, es gibt auch da Tiled Environments, Continuous Environments. Das ist hiervon zu unterscheiden. Also wir haben hier in beiden Fällen ein Tiled Environment, das ist Arken, das ist so ein Schachspiel, wo Sie ihre Figuren bewegen, wie auf dem Schachbrett, aber wenn zwei Figuren auf das gleiche Feld kommen, dann öffnet sich ein neuer Screen und dann wird halt so ein One-on-One-Fight ausgeführt. Es kann also durchaus sein, dass die angreifende Figur verliert oder dass eine schwache Spielfigur gegen eine starke gewinnt, weil der Spieler einfach nicht gut war. Also es ist so eine Mischung tatsächlich aus Strategie und Kampfspiel. Es gab auch irgendwie eine Neuauflage vor ein paar Jahren davon. So, was Sie hier sehen, das ist ja aus 83, das sind alles Tiled Environments. Bei dem Schachbrett sieht man es deutlich, bei dem Battlefield sieht man es so ein bisschen, weil es diese Hindernisse gibt. Also die haben nur die Funktion, da im Weg rumzustehen, diese ganzen Kreise und Kapsel-Dinge. So, und die sind auch natürlich an festen Orten verstreut, aber sie können sich hier kontinuierlich bewegen. Bei dem Arken, also in der Schachfunktion, gibt es eine kontinuierliche Bewegung, aber die Figuren enden immer genau auf dem Feld, wie beim Schach auch. Sie können ja mit dem Läufer übers Feld ziehen, aber es muss auf genau einem Feld stehen bleiben. Und das wäre halt in dem Fall Tiled Movement. Und gerade bei alten Spielen ist es gar nicht unüblich, dass sie wirklich nur von hier nach hier gehen. Oder bei Strategiespielen, auch bei Civilization. Sie rücken halt in das nächste hexagonale Feld vor. Auch wenn die Animation dann vielleicht continuously ist, aber das Spiel selber verarbeitet ihre Position immer nur an einem bestimmten Punkt. Das kann man auch kombinieren. Also es ist durchaus möglich, Tiled Movements in Continuous Environments zu haben. Might and Magic ist so ein Beispiel, wo sie so ein Feld haben, in dem sie sich bewegen, aber der ganze Level ist kontinuierlich. Es gibt keine klaren Felder in der Grafik, sondern nur aus spielerischer Sicht wird die Welt in so Felder eingeteilt. Sie können kontinuierliche Bewegungen in Tiled Environments haben, ist seltener, weil es dann keinen Grund gibt, Tiled Environments zu machen, wenn man da nicht auch Tiled Movements hat. Aber es kann von dem anderen unabhängig sein. So ein bisschen wie im Raum auch. Sie können 3D-Welten haben und sich nur eindimensional bewegen, wie in Street Fighter 4 oder 5. Da haben sie tolle 3D-Grafiken, aber letztlich bewegen sie sich nur nach links und nach rechts und vielleicht können sie mal springen, also anderthalb. Und so ist das bei Bewegungen auch. Achso, haben wir hier 1D-Bewegung, Arkanoid, so ein Breakout-Klon. Sie bewegen sich nur nach links und rechts mit diesem Paddle unten und der Ball muss abprallen und oben halt die Steine abschlagen. Pengo ist so ein typisches 2D-Labyrinth-Spiel, dann können sie das Labyrinth aber auch noch verändern, indem sie diese Blöcke schieben. Also das ist so ein typisches Tiled Environment, sieht man dem Ding ja auch richtig an. Im Grunde genommen ist so eine Mischung aus, also es ist ein Continuous Movement, aber letztlich bewegen sie sich doch immer von einem Feld zum nächsten. Und relevant wird es nur, wenn sie auf Gegner treffen, die können sie auch zwischen zwei Feldern abfangen. Jetzt haben wir 1,5, 2,5D Bewegungen, das hatten wir schon bei Grafiken, also 1,5D, aber 2,5D Grafiken hatten wir. Also die so Pseudo-3D-Effekte haben, Parallax-Scrolling etc. Bei Bewegung geht es auch, wobei sie natürlich immer nur, also eine 1,5D-Bewegung braucht einen 2D-Raum, wie in Super Mario Brothers, aber eine 2,5D-Bewegung braucht einen 3D-Raum, wie in den gängigen Action-Adventures. Warum 0,5? Naja, weil sie bei Super Mario, sie können sich halt doch nur auf der Linie bewegen und sie können mal springen. Und Lara kann sich halt doch nur auf der Fläche bewegen und sie kann auch mal springen oder klettern. Sie kann aber nicht einfach unter die Decke fliegen. Insofern hätte man hier eine 2,5D-Bewegung. Sie sehen das auch an den Controllern. Ich habe halt einen Controller, um mich zu bewegen, also vielleicht so ein Thumbstick. Der hat halt nur zwei Dimensionen und einen Jump-Button. Es gibt aber keine Möglichkeit, wie sie fliegen oder wie sie sich in der Z-Achse nach oben und unten bewegen können. Oder bei Unity wäre es die Y-Achse. Und bei Super Mario haben sie auch einen Knopf nach links, einen nach rechts, oder bei NES gab es noch keine Thumbsticks, und dann gibt es halt den Jump-Button. Und deswegen ist es eine 1,5 oder 2,5 Bewegung D und keine 3D-Bewegung, die gibt es auch. Angefangen in Descent, vielleicht nicht angefangen, aber das war so das erste Spiel, wo man es wirklich ganz bewusst ausgeführt hat. Man war halt so ein Raumschiff und konnte sich frei im Raum bewegen. Also man konnte wirklich auch so sich drehen und nach oben fliegen und so rotieren, alle möglichen Sachen machen. Es führte dazu, dass man schnell die Orientierung verliert. Aber im Gegensatz zu den anderen 2,5D-Spielen, die davor kamen, wo sie sich nur auf der Fläche bewegen, war das ein ganz neues Raumgefühl. Lara Croft konnte das auch in Tomb Raider, wenn sie unter Wasser war, dann konnte sie halt durch Einstellungen eines Winkels links rechts, eines Winkels oben unten und dann schwimmen vorwärts, also zwei Winkel und ein Vektor nach vorne, sorgt dafür, dass sie an jeden Punkt im Raum kommen, zumindest unter Wasser im Raum. Der Trade-off war aber nur eine begrenzte Zeit, weil die Luft irgendwann ausging. Und das kennt man in vielen Spielen, gerade wenn Schwimmen- oder Unterwasseraktionen möglich sind, dass das Spiel dann wechselt, auch die ganze Steuerlogik, plötzlich bewegen sie sich ganz anders, sie drehen sich nur noch und gehen plötzlich nicht mehr so vorwärts, sondern nur hoch und runter und brauchen den Sprungknopf, um sich abzustoßen im Wasser. Also sie haben ganz andere Bewegungsmuster, aber auch neue Freiheiten im Raum. Und das Spiel kann durchaus wechseln von einer 2,5D in eine 3D-Bewegung, seltener auch in eine 1,5D-Bewegung zurück, das macht man aber in der Regel nicht. Also das muss man auch trennen, was ist die Umgebung, ist das eine 3D-Umgebung oder eine 2,5D-Umgebung und wie kann ich mich innerhalb dieser Umgebung bewegen. Das sind unterschiedliche Dimensionen, auf die man achten muss. Und das andere, also neben der Frage, wie ist die Bewegung im Raum, also wenn die Aktion eine Bewegungskomponente hat, wie ist die räumlich, dann kann man sich auch fragen, wie ist die eigentlich zeitlich angeordnet. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Echtzeit ist halt, alles was Sie sehen, passiert in Echtzeit. Also wenn Sie schneller werden, die Zeit läuft, also gerade Pole Position, also als Beispiel für typische Rennspiele, da läuft die Zeit runter, Time und von 31 nach 0 und Sie müssen innerhalb einer vorgegebenen Zeit an einem bestimmten Checkpoint sein, dann kriegen Sie weitere Zeit oder Sie können das Rennen gewinnen. Oder Dune 2 als Vorläufer der Real-Time Strategy Games, der Echtzeitstrategiespiele. Auch da, Sie können gerne Ihr Haus bauen oder sich überlegen, wie Sie Ihre Ressourcen verwalten. In der Zeit arbeiten die Mitspieler oder der Computer aber weiter. Es hat eine Echtzeitstrategie und es ist nicht ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo der Computer anhält, wenn Sie überlegen. Und das muss man sich halt klar machen. Es gibt wie auch hier so eine Mischung, der alle, die Bewegung ist in Echtzeit, die Kämpfe in Echtzeit, aber sobald Sie Ihr Inventar öffnen, friert das Spiel ein. Das kann man auch machen, damit der Spieler halt im Inventar. Sie können springen, mitten im Salto kurz anhalten und in Ihr Inventar gehen, kurz einen Lebensnachschub essen und Waffe wechseln, Munition nachladen und wenn Sie landen, ist dann Ihre Spielfigur in einem ganz neuen Zustand. Und es gibt andere Spiele, da können Sie das Inventar öffnen, aber in der Zeit geht das Spiel halt weiter. Und es ist immer so ein Trade-off. Packe ich jetzt kurz den Rucksack aus und hole mir die andere Waffe, aber also gerade in Kampfmomenten ist es schwierig, seinen Rucksack umzuorganisieren, wenn rundherum einen die Gegner einkreisen. Und das macht Spiele entweder interessanter oder uninteressanter, je nachdem, wie wichtig es ist, dass Sie in Ihr Inventar schauen. Und da muss man sich solche Fragen stellen, wie ist eigentlich das Zeitverhalten dieser Handlung? Rundenbasiert ist die Alternative, Final Fantasy hat damit früh angefangen, kommt natürlich aus den Pen-and-Paper-Rollenspielen, in denen ja auch abwechselnd gewürfelt wird und immer während ich würfle und dann mir überlege, welche Aktion ich mache, also dann friert kurz die Spielwelt ein. Beziehungsweise der Spielleiter kann sagen, okay, du hast eine Minute, um dich zu entscheiden, welchen Zauber du benutzt. Das gibt es in so Spielen auch, wo Sie dann so einen Balken haben und wenn der runter ist, müssen Sie sich entschieden haben. Aber in der Regel ist es bei Runden basiert wirklich so, take your time und wie bei Brettspielen auch. Wenn einer dran ist, kann er das Spiel erstmal blockieren, weil es nicht weitergeht, ehe der nicht seine Aktion ausgeführt hat. Das führte aber dazu, dass Spieler hingehen bei Echtzeitspielen gesagt haben, aha, Moment, ich muss mal kurz nachdenken, ich drücke mal kurz auf die Pause-Taste. So, also auf die Escape-Taste, wo der Spieler, willst du das Spiel verlassen, speichern oder neu starten? Und das einfach genutzt haben als Möglichkeit, ein Echtzeitspiel zu unterbrechen. Also, dass sie sich erstmal orientieren, was ist jetzt eigentlich zu tun. Das ist natürlich, unfair, aber es ist im Sinne des Spiels nicht gewesen. Das Spiel möchte sie ja zeitlich unter Druck setzen und sie nehmen den Druck einfach raus, indem sie so eine Metafunktion des Spiels benutzen. Und etwas machen, was das Spiel überhaupt nicht als Spielmechanik vorgesehen hat, nämlich eine Pause einfügen. Das hat aber auch dann dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, dann benutzen wir es. Okay, dann muss der Spieler das halt machen. Also wir stellen ihn für so viele Entscheidungen, die kann er nur in der Pausezeit ausführen. Baldur's Gate ist da ganz berühmt für, dass sie in jedem Kampf kurz die Leertaste drücken, dann wird eine Pause. Und in der Pause müssen sie aber jetzt sagen, okay, du gehst dahin, du machst das, du machst jenes. Und sobald sie die Pause beenden, dann werden diese Aktionen ausgeführt oder sie haben halt die neuen Möglichkeiten. Das heißt Smart Pause. Background Story hatte das dann auch und das war gerade Ende der 90er, war das mal ganz beliebt. Gibt es immer noch als Spielmechanik, in denen Sie die Pause aktiv nutzen, wo auch das Spiel jetzt Ihnen nicht den Ladebildschirm zeigt oder so den Settings-Bildschirm zeigt, sondern wirklich auch klar macht, okay, in dieser Möglichkeit hast du jetzt die Gelegenheit, etwas anders zu machen. Manche Spiele sagen auch, okay, du hast eine spezielle Eigenschaft, du kannst die Zeit verlangsamen, um dir halt das besser zu zielen oder mit der Zeit, die du da hast, irgendwie so ein Bullet Time, kannst du halt mehr anfangen als dein Gegner. In Background Story konnten sie sich dann überlegen, wo greifen sie an, linker Arm, rechter Arm und je nach Gegnertyp und je nach Waffe können sie dann mehr Schaden anrichten. Und das müssen sie alles in dieser Smart Pause machen und danach wird der Angriff entsprechend ausgeführt. Und die letzte Variante, also die großen Varianten, zeitlich damit umzugehen, sind phasenbasiert. Sieht man nicht sehr oft, so in manchen Strategiespielen ist das möglich. Da gibt es zwei Phasen hier bei Frozen Synapse. Eine Planning Phase, das ist im Grunde genommen ist das so ein Assault-Spiel, wo Sie zwei Gruppen müssen halt so einen Raum erobern und die andere Gruppe jeweils eliminieren. Das ist ein bisschen wie Counter-Strike, aber halt phasenbasiert. Und es gibt zwei Unterschiede für die Planning Phase. Da plant jeder Spieler die Bewegung seiner Figuren. Ich glaube, in Rainbow Six gibt es das ja auch. Also wo sie halt sagen, du gehst dahin und dort wirst du dann dahin zielen oder hier legst du eine Granate oder hier wirst du eine Leuchtgranate da rein. Und man hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Doorkicker ist auch so ein Spiel, was das macht. Aber hier bei Frozen Synapse ist es Mehrspieler, Hotseat-Spiel. Also sie können es entweder übers Netz spielen oder halt an einem Tisch. Und dann spielt erst der erste Spieler, dann muss der zweite draußen warten, der plant. Dann kommt der zweite Spieler, plant seine Bewegung. Und dann gibt es die Outcome-Phase. Und der Computer berechnet, was jetzt passiert und zeigt ihnen die Ergebnisse, ohne dass sie die beeinflussen können. Und dann sehen sie, ob ihr Plan geklappt hat oder eben nicht. Weil der Gegner ja sich in der Zeit bewegt hat. Der tolle Plan, den kreise ich von hinten ein und dann komme ich und der ist inzwischen rausgegangen und dann schießen sie in den leeren Raum. Beziehungsweise schießen gar nicht, weil es keinen gibt, den sie treffen können. So, und das sind solche phasenbasierten Spiele, die sowas wie Echtzeit und Planung zusammensetzen. Sie möchten gerne, dass das Spiel in Echtzeit ausgeführt wird, möchten aber jedem Spieler genügend Planungszeit lassen. Kennt man bei Brettspielen auch, sie haben die Planungsphase, wo sie die Karten verdeckt auflegen müssen vor sich und da steht dann alles drauf, was sie machen und dann werden die nacheinander aufgedeckt und einfach in der Reihenfolge ausgeführt. Und so ein bisschen aus dieser Brettspielwelt kommt das auch zu sagen, das kann ein Computer auch. Wenn sie online spielen, müssen sie halt warten, bis hier geht ja jeder hat 3 Minuten für seine Planungsphase. Und das kann man parallel machen, aber wenn der erste fertig ist, der zweite nicht, muss man halt aufeinander warten und dann sieht man, was bei rumgekommen ist. So, abschließend gibt es dann, also jetzt haben wir die Objekte, die die Spielwelt ausmachen, die Aktionen und Abläufe, die die Objekte in ihren Eigenschaften verändern und damit auch den Zustand der Spielwelt verändern. Jetzt die Frage, warum das Ganze? Ziele sind erstrebenswerte Zustände der Spielwelt. Also Sie hätten gerne ein Pokémon, Sie müssen das fangen oder Sie müssen cleverer sein als die KI in Assassin's Creed oder Sie müssen schneller sein als der Computer oder der Gegner in Outrun oder Sie müssen Objekte in einer bestimmten Reihenfolge anordnen, wie in diesen ganzen Blockmatching oder Patience-Spielen wie Solitaire. Oder Sie haben Rätsel, so meistens Kombinationsrätsel, die Sie lösen müssen, wie in Monkey Island und in Adventures, wo Sie bestimmte Gegenstände sammeln in Ihr Inventar und die kombinieren mit anderen, um irgendeine Tür zu öffnen. Die meisten Rätsel in Adventures sind ja so Schlüssel-Schloss-Dinger. Sie müssen ein Schlüsselobjekt finden, was Sie in ein Schlossobjekt führen. Ob das jetzt wirklich ein Schlüssel und Schloss ist oder irgendein anderes Item, was Sie irgendwo hintragen müssen, ist ja egal. Oder es gibt Erkunden, also das interne Gefühl, ich habe die Welt gesehen, diese Spielwelt kennengelernt, aber viel mehr gab es gar nicht zu tun, wie in Proteus oder diese ganzen Exploration-Games. Und was jetzt der Weltzustand ist, das ist ihnen freigestellt, beziehungsweise das Spiel sagt, über Siegbedingungen, wenn du gewinnen willst, musst du halt doch die Karten richtig anordnen. Du kannst aber auch gerne was anderes machen, beziehungsweise manche Spiele lassen noch andere Aktionen zu, gerade so Open-World-Games, da können sie auch eben Händler werden oder Heiler werden in Assassin's Creed und davon leben, dass sie irgendwie anderen Leuten Medizin bringen. Aber in der Regel gibt es halt klare Weltzustände, also Zustände der Spielwelt, die bevorzugt werden. Diese erstrebenswerten Zustände werden meistens über Aktionen benannt, also man muss irgendwas konstruieren oder was kontrollieren oder irgendetwas nicht machen, die verbotene Tat, also wer zuerst schwarz-weiß ja oder nein sagt, der hat verloren. Oder sie müssen etwas lösen oder irgendwelche eben austricksen, outwit, irgendwas cleverer machen, als es der Gegner vorgesehen hat. Das sind so typische Ziele, die ihnen das Spiel vorgibt oder sie erfahren das im Spielverlauf, was es zu tun gibt. Häufig auch sowas wie Treffen, also gerade diese ganzen Shooter basieren ja darauf, dass sie das Bild richtig einstellen und dann über Drücken der Maustaste bestätigen, dass sie es richtig eingestellt haben und dann passiert irgendwas. Also ganz viele Spiele arbeiten natürlich mit Kollisionen, gerade sowas wie Einfangen ist ein typisches Kollisions- oder Treffen. Sind typische Kollisionskonstrukte, aber das Ziel selber, das können durchaus komplexere Weltzustände sein. Ziele haben die Angewohnheit, jetzt auch wieder in größeren Spielen, sich zu Listen oder in Systemen anzuordnen. Also Listen ist, sie haben 5 verschiedene Ziele. Sie müssen sowohl das dahin bringen, als auch den Zug aufhalten und das Ganze innerhalb von 2 Minuten machen, wenn sie mehr Punkte haben wollen. Oder sie haben wie in The Sims, haben wir ja am Donnerstag gesehen, verschiedene Lebensziele, was der Sim so alles erreichen möchte. Oder wie in Elder Scrolls und in allen anderen Rollenspielen haben sie ganz viele Quests, Hauptquests, Nebenquests, die sie öffnen können. Sie befinden sich hier, also die Ziele orten sich dann auch noch zu verschiedenen Hierarchien an. Oder in Temple Run, zum Teil haben sie optionale Ziele. In Temple Run haben sie so Missionen und Shuffle, collect 2 Gems in one run, unlock second power up, holen mindestens 250.000 Punkte. Und immer wenn sie ein Ziel erreicht haben, dann wird das halt ausgetauscht. Sie haben 3 Ziele gleichzeitig und immer wenn sie eins erreicht haben, kriegen sie ein neues Ziel. Das sind alles solche Weltzustände, die das Spiel auch registriert. Das Spiel, also die Engine weiß ja alles. Die hat ja den kompletten Weltzustand zu jedem Zeitpunkt im Speicher, muss ihn ja auch kennen und kann dann überprüfen, ob manche dieser Zustände erstrebenswert waren oder nicht. Und ob das dann auch erreicht wurde oder nicht. Das führt uns dann zu den Herausforderungen, das sind nämlich alles, was den Spieler daran hindert, die Ziele zu erreichen. The point is the challenge, not the goal, schrieb Chris Crawford mal, oder dass Spiele eben darum geht, etwas Alltägliches so ungewöhnlich wie möglich auszuführen oder wie irgendwie das Überwinden von unnötigen Obstacles, das kann man alles Spiel nennen, also man hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, wenn es beim Golfen nur darum ging, den Ball ins Loch zu bringen, dann könnte man ihn in der Nacht vorher einfach hintragen. Also es geht halt darum, das mit diesem Schläger an einem bestimmten Zeitpunkt und mit möglichst wenig Schlägen irgendwie hinzubekommen. Das Ziel ist nicht Ball und Loch, das Ziel ist halt, alles, was dazwischen ist, zu überwinden. Die werden üblicherweise solche Herausforderungen über die Lösungsstrategien benannt, die man braucht, um diese Herausforderung zu überwinden. Also wir hätten sowas wie hier töte den Drachen, ist das eine, aber was für eine Herausforderung habe ich? Ich muss halt psychomotorisch oder sensoromotor, muss ich geschickt agieren. Manchmal muss ich aber auch die Angriffsmuster dieses Bossgegners verstehen können. Also dann ist es auch vielleicht Spatial Reasoning, also ich muss räumlich das verorten können oder den Ablauf von den Abläufen der KI erkennen und dann kann ich entsprechend reagieren. Sehr viele Spiele arbeiten über Hand-Auge-Koordination. Sie müssen schnell reagieren, aber längst nicht alle. Und es gibt Leute, die hassen diesen Zeitdruck und da muss man auch noch zeigen, wie geschickt man ist, aber man ist gar nicht so geschickt und dann vermeidet man Actionspiele, die immer zeitkritisch sind und sagt, dann spiele ich halt lieber entscheidungskritische Spiele, da muss ich klug sein oder in komplexen Systemen denken. Oder es gibt vielleicht überhaupt kein Ziel, so wie in solchen ganzen Sim-Spielen, woran ich scheitern kann, sondern ich will einfach nur, dass es insgesamt diese Spielwelt größer wird. So gewalttätige Konflikte wie in Witcher 2 sind nur eine von möglichen Herausforderungen in Computerspielen und gewalttätig heißt ja hier eigentlich nur in der Darstellung gewalttätig, vom Spiel her ist es eine reine Kollisionsabfrage. So wie ganz, ganz viele Herausforderungen oder Abläufe in Spielen sind Kollisionen. Da kommt man trifft ein bestimmtes Spielobjekt, man ist in einer bestimmten Triggerzone oder man hat eine bestimmte Anordnung von Objekten. Und so ist das halt auch bei solchen Kampfspielen. Sie müssen halt mit ihrer Hitbox in die Hurtbox des Gegners treffen, oft genug und nicht umgekehrt. Und dann verschwindet der aus dem Spiel. Das ist ja beim Schachen, Mensch, ärgere dich nicht anders. Nur ist die visuelle Darstellung nicht so martialisch, weswegen man denkt, Computerspiele seien so gewalthaltig. Letztlich, Sie müssen mal schauen, was da passiert an Gewalt. Da drückt jemand auf den Knopf. Das ist die Gewalt, die man ausübt. Und was man sieht, ist nochmal was anderes. Und das, insofern würden wir nicht sagen, es ist eigentlich kein gewalttätiger Konflikt, sondern es ist so eine Mischung aus Sensory, Motor und Spatial Reasoning, Pattern Recognition, also sind komplexe Herausforderungen, die so ein Bossgegner Ihnen stellt oder ein Gegner stellt, aber letztlich sind das kognitiv und psychomotorisch zu bearbeitende, relativ gewaltfreie Handlungen. So, und hier unten haben Sie Superhot, was ja auch aussieht wie so ein Shooter, in den Bildwelten, aber dadurch, dass die Zeit ja sich nur bewegt, wenn sie sich bewegen, wird es kein Actionspiel mehr, weil sie ja beliebig viel nicht, so also ein bisschen bewegt sie sich schon, aber eigentlich friert die Zeit dann doch sehr lange ein. Es wird ein reines Puzzlespiel, nämlich die Frage, wie komme ich an diesen Hindernissen, die sich durch den Level bewegen, in dem Fall ist so eine fliegende Kugel, ist halt ein mobiles Hindernis, wie komme ich an denen vorbei und schaffe es, die gegnerischen Figuren vom Spiel zu entfernen. Also im Grunde genommen verwandelt dieses Auflösen der zeitlichen Komponente von Echtzeit in Smart Pause das Spiel von einem Actionspiel in ein Puzzlespiel. Andere Herausforderungen sind also Sensory Motor, habe ich ja schon erwähnt, Hand-Auge-Koordination, wo Sie halt möglichst schnell die Controller zum richtigen Zeitpunkt bedienen müssen. Es gibt Spatial Reasoning, wo Sie sich im Raum orientieren müssen. Sehr viele Puzzlespiele arbeiten darauf, dass Sie irgendwie räumlich das anordnen. Wenn Sie mal Continuity gespielt haben, dann müssen Sie sich einerseits innerhalb dieser kleinen Bildschirme bewegen, aber Sie können dann in so einem Makrobild auch die Bildschirme miteinander verschieben. Das heißt, Sie können den Level umgestalten und immer wenn Sie rechts rausgehen, die müssen ihn halt so anordnen, dass Sie links dann auch reinkommen. Aber dann ist es Ihnen möglich, durch Umgestaltung des Levels diese Aufgaben zu lösen, die häufig darum bestehen, komme von A nach B, aber B befindet sich erstmal an einem unzugänglichen Ort. B ist also dieser rote Punkt, da müssen Sie hin. Wie machen Sie das? Sie gehen jetzt erstmal rechts raus, kommen dann in dem oberen rechten Bild links rein, dann verschieben Sie die Welt so, dass Sie das obere linke mit dem unteren rechten zusammenschieben und plötzlich sind Sie am Ziel. Das ist ganz... Sie müssen sogar links nehmen, müssen anders schieben. Anyway, das ist ja Ihr Spiel. Gucken Sie sich das mal an. Es wird, man muss sich räumlich vorstellen, wie die Welt auszusehen hat und die dann entsprechend anordnen. Sequential Reasoning, Sokoban ist ein ganz großer Klassiker, den man in vielen Spielen sieht, wo Sie solche Kisten zu verschieben haben, aber Sie können sich halt sehr schnell, wenn Sie so eine Kiste in die falsche Richtung schieben, in irgendeine Sackgasse manövrieren oder Zugänge blockieren. Da müssen Sie sich überlegen, in welcher Sequenz, in welcher Abfolge muss ich meine Handlungen ausführen, um das Level zu lösen. So eine Mischung aus räumlichem Denken, aber vor allem auch so prozeduralem Ablaufdenken. Social Reasoning in drei müssen Sie gemeinschaftlich, also es ist so ein Multiplayer-Spiel mit Menschen, die Sie nicht kennen, übers Netz, und Sie können halt solche Objekte hochheben und müssen die dann so an bestimmte Orte tragen, aber viele der Rätsel sind nur zu zweit oder zu dritt lösbar, mit menschlichen Mitspielern, mit denen Sie nicht reden können, Sie haben also nur ganz geringe Möglichkeiten da zu kommunizieren. Und Sie müssen dafür sorgen, okay, was hat der jetzt vor, warum macht der das? Aha, wenn der das macht, dann werde ich das lieber so machen, dann schaffen wir es zusammen. Also so soziales Argumentieren, das gibt es gar nicht so häufig. Halt in Multiplayer-Spielen ist das ja nicht unüblich, wenn Sie als Team arbeiten. Aber sich zu fragen, was hat der da vor und warum wird er das tun und wie reagiere ich darauf? Das sind so Merkmale für Social Reasoning. Ressourcenmanagement ist klassisch für Strategie- und Aufbauspiele. Hier so ein Tower Defense Plant vs. Zombies, wo Sie halt mit Ihren Ressourcen, die Sie haben, müssen Sie einsammeln und dann in Pflanzen umwandeln, die Sie in Ihren Garten setzen, um die Zombie-Invasion abzuwehren. Das war ja mal so ein ganz beliebtes Spiel vor ein paar Jahren im Casual-Bereich. Pattern Recognition, dass Sie Muster erkennen, das können Bewegungsmuster der Gegnerfiguren sein oder wie bei Unfinished Sworn, wo Sie in einem völlig weißen Raum sind und Sie müssen Farbeimer oder so Farbkugeln werfen, die den Raum so einfärben, das ist so gesplattet und dann bilden sich allmählich Konturen von Objekten aus und dann können Sie überhaupt wissen, wo Sie hinlaufen müssen. Aber es ist eben nicht klar zu sehen, wenn Sie zu viele Farbe werfen, wird alles schwarz, das ist auch nicht gut. Sie müssen also die Farbe so werfen, dass Sie ahnen, okay, das wird wohl eine Treppe sein, das ist ein Torbogen, dann kann ich hier langlaufen. Also Sie malen sich Ihre Spielwelt aus im Verlauf. Numerical Reasoning, dann müssen Sie Zahlen kombinieren, wie in Threes, wo Sie immer Vielfaches von drei zusammensetzen müssen. Und natürlich gibt es Kombinationen von all dem, also ich habe jetzt League of Legends genommen, setzen Sie ein Spiel Ihrer Wahl ein. Es ist sehr selten, dass Sie eine Spielmechanik haben oder eine Herausforderung, die Sie nur mit einer ganz bestimmten Rationalität bewältigen. Sehr häufig müssen Sie verschiedene Sachen auch noch kombinieren. Das macht Spiele ja auch so reizvoll, dass Sie verschiedene Kompetenzen von Ihnen erfordert, räumliches Denken, soziales Denken, sequenzielles Denken, Mustererkennung, Systemerkennung, Prozedurales und das alles muss dann zusammengesetzt werden, um komplexe Probleme in dynamischen Systemen in Echtzeit zu lösen. Das sind ja der besondere Reiz an Spielen und auch die besondere Kompetenz, dass man als Spieler oder als erfahrener Spieler in der Lage ist, solche dynamischen Prozesse in Echtzeit dann auch noch mit der richtigen Rationalität anzugehen. Und sehr vieles ist Sensory Motor, aber längst nicht alles. So, und dann gibt es als vorletzte Folie und als Ende eigentlich des Spiels Ergebnisse. Aus spielerischer Sicht sind das spezielle Zustände der Spielwelt. Also es gibt das Gewinnen und Verlust, ja, you win. So, also dann gibt es halt einen Punkt, an dem haben Sie das Spiel gewonnen. was auch immer das bedeutet. Das ist also, wenn man das Spiel als System sich anschaut und die Spielwelt einfach nur als Zustandsraum für die ganzen Eigenschaften der Objekte, gibt es halt eine Menge von Zuständen, in denen das Spiel sagt, du hast gewonnen oder du hast verloren. Wenn ihr Leben bei Null ist, haben sie verloren. Wenn sie den Endboss bezwungen haben, haben sie gewonnen. So. Oder wenn sie 1000 Punkte haben oder was auch immer. Es kann sein, dass es ein narratives Ende gibt, dann gibt es den Abspann und irgendwie die Geschichte kommt zu einem Abschluss. Auch das ist ein spezieller Zustand der Welt. Manchmal will man den gar nicht haben. Also wenn sie so Breath of the Wild spielen, sie haben die Welt noch gar nicht erkundet, aber wenn sie den Endboss bezwungen haben, kommt der Abspann und dann ist das Spiel vorbei. Dann können sie zum alten Speicherzustand zurück. Aber sie können nicht Garamond umbringen und danach Hyrule erkunden. Also müssen sie schon entscheiden, was sie wollen. Und es gibt andere Spiele, da können sie die Hauptquest erledigen und danach immer noch rumlaufen. Aber es hinterlässt bei manchen Spielern dieses Gefühl des Unbefriedigten. Aber wann ist das Spiel denn mal zu Ende? Ja, nie. So Minecraft, wann ist der Minecraft zu Ende? Wenn sie den Enderdrachen bezwungen haben, da gibt es auch, ich glaube, da gibt es sogar einen Abspann, aber letztlich können sie dann weiter in ihrer Welt bauen. Und dann gibt es als Zustand bestimmte Punkte. Also irgendwas in dieser Welt wird ihnen numerisch ausgedrückt. Es nimmt ab, also inzwischen ist Punkte nicht mehr so das, wonach Spieler trachten. Vielleicht beim Multiplayer-Spielen, wer hat wie viele Kills oder wie viele Prozent des Raums erobert. Und dann kann man auch Highscores bilden, also wer ist der beste Spieler aller Zeiten oder Badges verteilen, du hast den Gegner bezwungen. Aber viele Spiele verzichten inzwischen auf so eine numerische Repräsentation der Spielergebnisse und sagen, du kannst damit zufrieden sein, dass du diesen Punkt des Spiels erreicht hast oder das und das gebaut hast und alles andere wissen wir dann, also dass du es einfach einmal durchgeschafft hast. Dann kannst du New Game Plus starten oder so. Und dann gibt es Ressourcen, die sie als Ergebnis haben. Also am Ende habe ich irgendwas dazu gewonnen. Gerade bei iterierenden Spielen, also Spiele, die sie mehrfach spielen, solche Endless Runners oder Launch Games, wo sie sowieso nie durchkommen können. Und im Gegensatz zu früheren Arcade-Games müssen sie aber beim nächsten Mal nicht wieder ganz von vorne anfangen, sondern sie haben Punkte bekommen und die können sie dann im Shop einlösen und kriegen halt irgendwie jetzt schnellere Stiefel oder noch einen Boost oder irgendetwas, was ihnen das nächste, den nächsten Spielablauf erleichtert und es ihnen ermöglicht, weiterzukommen. Oder es gibt Spiele, wo sie einfach, ja, sie sterben, aber jetzt wussten sie zumindest, was da los ist. Also sie kriegen Informationsvorsprung. Und es gibt Spiele, die verlassen sich darauf, dass sie sterben oder dass sie in irgendeiner Form scheitern, haben dann entsprechende Safe Games oder Checkpoints eingebaut. Und wenn sie nochmal an die Stelle kommen, wissen sie, ha, diesmal gehe ich nicht da hoch, sondern ich gehe erst da runter, weil da oben ist ja dann irgendwas Schlimmes. Und da unten kriege ich die Ressource, die ich brauche, um das da oben zu besiegen. Das wissen sie aber im Zweifel erst beim zweiten Mal und nicht beim ersten Mal. Und es gibt Spiele, die machen das ganz bewusst. Also Limbo war so ein Beispiel, das hieß nicht Trial and Error, sondern Die and Error. Also sie kommen immer in eine Situation, wo sie beim ersten Mal sterben oder sehr häufig und dann wissen sie aber beim zweiten Mal, wenn sie da hinkommen, aha, hier darf ich nicht auf den Knopf, sondern ich muss über den Knopf drüber springen und erst über den zweiten, da muss ich dann drauf. Und andere Spiele sagen, wenn du clever bist, musst du gar nicht sterben und du kommst von vornherein drauf. Also den Informationsvorsprung kannst du kriegst du keinen, sondern du kannst durch Nachdenken, sequenzielles Argumentieren, kannst du dir den Informationsvorsprung auch selber beschaffen. So, und als allerletztes, und dann gehen wir in die Pause, gibt es noch Grenzen, die ja gerade nicht zum Spiel gehören, sondern das Spiel trennen von dem, was nicht Spiel ist. Also die Felderumrandung bei den klassischen Sportspielen. Der Ball muss drin bleiben und wenn er draußen ist, hat man irgendwie eine Strafe zu befürchten. Oder der Ring beim Boxen oder so, also die typischen Spielfeldbegrenzungen, die beim Computerspiel sehr häufig so durch die Speichergrenzen oder durch die technischen Grenzen vorgegeben sind. Also bei Wizard of War, das ist so ein Spiel von 1980, sieht man ja die Grenze des Spiels. Das ist einfach also sie können halt nicht durch Wände gehen und wenn ich außenrum eine Wand male, dann ist das Spiel da begrenzt. Es gibt zwei Ausgänge und die führen dann tatsächlich auch in neue Räume. Aber klar ist, es gibt, außer durch Glitches, aber solche gab es damals noch nicht, wo man dann mal aus dem Level raustritt und so, gibt es eine klare Grenze innerhalb der Spielwelt, auch innerhalb des Computers. Es gibt auch eine Spielzeitgrenze, Hang-On ist auch so ein Rennspiel, ähnlich wie Pole Position, da haben sie halt den Timer und sie müssen es schaffen, sich innerhalb von einer Minute zu qualifizieren oder möglichst weit zu fahren und wenn sie es schaffen, kriegen sie neue Zeit, ansonsten ist das Spiel zu Ende. Das sind alles intradiegetische Begrenzungen, also die innerhalb der Spielwelt sind. Es gibt aber auch extradiegetische Grenzen, sowas wie die Lebenszeit. Und heutige Spiele, ja, sie können natürlich jetzt 100 Stunden für dieses neue Spiel verwenden. Oder World of Warcraft, was habe ich gelesen? Ein Spieler hat 10 Jahre jeden Tag 6 bis 8 Stunden gespielt und hat alle Quests durch. Das ist doch ein Lebensziel. Der hat halt sonst nichts, der hat auch einen Job, einen Fulltime-Job, der hat ja sonst nichts gemacht. Nur die meisten von ihnen müssen sich entscheiden, wie viel Zeit kann ich dafür aufbringen. Und da ist die Grenze nicht so sehr die Spielzeit läuft permanent, sondern ihre Lebenszeit. Wie viel Zeit kann ich dafür aufbringen, um dieses Spiel zu erleben? Habe ich jetzt 80 Stunden, 100 Stunden oder habe ich nur 10 oder 15? Und ich prophezeie ihnen, mit fortschreitendem Alter wird ihre Lebenszeit anders einzuteilen sein. Das merken sie ja jetzt schon, jetzt wo sie studieren. Sie können halt nicht sagen, ja, die ganzen Ferien spiele ich Dark Souls 1 bis 3. Nee, sie haben auch noch Hausarbeiten, dann gibt es irgendwie Freunde und Freundinnen, mit denen sie was machen wollen, und dann ist das Wetter schön. Und dann, also es gibt immer andere Anforderungen. Und auch ihr Tag hat nur 24 Stunden. Und dann müssen sie das abwägen. Das ist eine natürliche Grenze, die dazu führt, dass die Mehrheit der Spiele nicht zu Ende gespielt werden. Also Ende heißt narratives Ende oder in irgendeiner Form bis man den ganzen Content gesehen hat. Es gibt ja verschiedene Definitionen, wann ein Spiel wirklich zu Ende ist. Hat man 100% oder hat man nur das einmal durch? Und so. Aber es führt dazu, dass die meisten der Spiele noch nicht mal bis zu einem Drittel gespielt werden. Die werden vielleicht für 50 Euro gekauft, aber nach 10 Stunden da weggelegt. Oder man kauft sie auf dem Winter Sale und fasst sie noch nicht mal an. Andere Grenzen ist die Geschicklichkeit. Es gibt Spiele, die können sie über, also sagen wir mal ihre Eltern oder meine Eltern, die noch nie einen Controller in der Hand hatten, denen kann man nicht sagen, hey, hier ist dieses tolle Spiel mit dieser fantastischen Welt und also das musst du sehen. Also denen gibt man diesen Controller und die scheitern einfach an der Hand-Auge-Koordination und an der Lebenszeit. Wir sagen, das will ich nicht mehr lernen müssen. Und es gibt so Spiele, da kommen sie nicht weiter, weil ihnen der zu schwer ist, der Boss. Und dann müssen sie entweder auf einfach stellen oder sie sagen, ich höre auf oder ich gucke mir einen Trick an oder ein Let's Play. Bis hin, dass Leute sagen, ich schaue mir lieber den Film an, dann weiß ich, nach 8 Stunden habe ich das ganze Spiel gesehen. Wenn ich selber spiele, bin ich nach 8 Stunden noch im Tutorial oder im ersten Level, weil ich nicht weiterkomme. Und es gibt so Spiele, die haben derartig hohe Herausforderungen an, na, sie haben ja da 16 verschiedene Knöpfe auf so einem Controller und nur 10 Finger und dann müssen sie sich überhaupt erstmal überlegen, was wohin gehört. Und es gibt Spiele, die sind dann doch so herausfordernd, dass man an seine eigenen körperlichen Grenzen kommt. Selten inzwischen auch an emotionale Grenzen, also wenn Sie an die Folterszene in GTA 5 denken, es gibt Menschen, die sagen an dieser Stelle, ich habe das Spiel abgebrochen, ich wollte das nicht machen müssen und ich wusste, das Spiel sagt, es geht erst weiter, wenn du dir den Zahn gezogen hast und dann sagt man ja an der Stelle, nee, das ist mir zu hart, da höre ich auf. Also es gibt körperliche, emotionale, es gibt auch kognitive Grenzen, der von Ihnen hat The Witness durchgespielt und warum nicht, naja, weil es irgendwann Puzzle gab, die waren dann doch zu schwer. Oder so Puzzle-Games oder man holt sich die Lösung aus dem Internet. Also es gibt Grenzen des Spielers. Es gibt Grenzen des Lebensraums. Inzwischen nicht mehr ganz so eng, weil es viele mobile Spiele gibt. Aber wenn Sie hier, wie bei der Magnavox Odyssey, Sie haben nur einen Fernseher und der gehört den Eltern und steht im Wohnzimmer, dann können Sie nicht beliebig die technischen Infrastrukturen benutzen. Und auch da, vielleicht leben Sie in einer Einzimmerwohnung und da ist kein Platz für einen Fernseher, dann können Sie nur bei Kumpels spielen oder nur am GSP und so. Also es gibt so ein paar Grenzen, dass es in den eigenen Raum passt, dieses Spiel nicht. Wer von Ihnen hat schon mal zu Hause Joust gespielt? Niemand, weil Sie nämlich ein Wohnzimmer brauchen, was so groß ist wie ein Hörsaal. Und es gibt wenige, aber es gibt so ein paar Spiele, die passen überhaupt nicht ins eigene Wohnzimmer. VR wäre jetzt so ein Beispiel. Also die Virtual Reality Games, wenn Sie Room Scale VR nehmen, dann brauchen Sie halt vielleicht mal so 5x5 Meter, um sich so richtig auszubreiten. Das möchte ich mal im Wohnzimmer sehen, was mal so locker 5x5 Meter zur Verfügung stellt. Dann müssen halt doch ins iLab kommen und die Tische zur Seite räumen. Just Dance ist auch so ein Beispiel. Ja, auch Just Dance kann man nicht überall zu viert spielen, weil es einfach räumlich nicht klappt. Es gibt legale Grenzen, also dass Sie bestimmte Spiele gar nicht spielen dürfen. Das sind jetzt nicht nur, bei Altersbeschränkungen sind wir inzwischen durch. Ich glaube, es sind alle 18 von Ihnen. Also es gibt immer Studenten, die sind im ersten Semester noch 17, aber jetzt allmählich sollten alle 18 sein. Dann hätten Sie die zumindest die Hürde genommen, es sei denn, das Spiel ist in Deutschland verboten. Es gibt ja beschlagnahmte Spiele aus Gründen der Gewaltverherrlichung oder des Zeigens verfassungsfeindlicher Symbole. Dann dürften Sie das Spiel nicht spielen. Das ist gut, wenn man weiß, wie man drankommt. Also es gibt natürlich alle Möglichkeiten der Umgehung, aber letztlich gibt es Spiele, die sind illegal, auch illegales Glücksspiel. Das betrifft uns vor allem dann, wenn wir sagen, Spielkompetenz in Schulen aufbauen. Über Ethik in Spielen reden mit der Mittelstufe Walking Dead, geht halt nicht. Spiele sind ab 18, Sie können in der Mittelstufe ja keine Spiele ab 18 dahinlegen. So, und dann solche Fragen muss man sich dann stellen, was für Grenzen hat eigentlich das Spielerlebnis? Da gibt es Spiele mit, also es gibt Spiele, die mit diesen Grenzen arbeiten, ja, legendär Metal Gear Solid von 98. Sie treffen auf Psycho Mantis, das ist so ein Zwischenboss, der ist unbesiegbar. Warum ist er unbesiegbar? Weil er immer weiß, was sie tun. Also immer, wenn sie links zielen, dann blockt er links, und wenn sie rechts zielen, blockt er rechts. Was ist der Trick? Sie müssen den Controller rausziehen und in einen zweiten Port stecken, dann kann er nicht mehr mitlesen. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Das, also er macht so Andeutungen, dass er auch ihre Speicherkarten ausliest. Hey, du magst Castlevania, don't you? Woher weißt du das? Weil das Spiel einen Speicherstand von Castlevania auf ihrer Festplatte gefunden hat. Oder auf ihrer Speicherkarte. Also das Metal Gear Solid ist berühmt dafür, dass es regelmäßig mit diesen Grenzen spielt. Und der spektakulärste war wirklich der Controller-Trick, in dem sie ja was völlig, also Snake konnte das nicht, Snake hatte keinen Controller, Snake hatte auch irgendwie keine Playstation. Also das ist überhaupt keine Lösung, die interdiegetisch möglich war, aber sie ist halt extra diegetisch und sogar extra ludisch ist das möglich, indem sie kurz auf Pause gehen und den Controller umstecken. Es gibt wenige Spiele, die das bewusst machen. Ein anderes Spiel, was damit arbeitet, ist die Stanley Parable mit dem Durchbrechen der vierten Wand. Das kennt man aus dem Theater. Sie haben ja diese Guckkastenbühnen mit drei Wänden und die vierte ist die unsichtbare zum Publikum. So, und die wird dann durchbrochen, wenn der Schauspieler den Zuschauer direkt anspricht. Das ist ein ganz beliebtes Stilmittel. Es gibt es in Spielen inzwischen häufiger, dass halt in irgendeiner Form der Spieler als Spieler angesprochen wird. Und The Stanley Parable lebt genau davon. Sie kriegen die ganze Zeit diesen Dialog, wo er sagt, hey, warum gefällt dir mein Spiel nicht? Brauchst du vielleicht sowas wie ein Leaderboard? Dann baut er ihnen so ein Leaderboard auf. Also hier so ein Best-of. Fühlst du dich jetzt besser? Bitte bewerte auf einer Skala von 1 bis 5, wie dein Spielerlebnis ist. Und das sind alles solche Interaktion mit dem Spiel, das ist besonders clever gemacht, dass man halt immer, also gerade wenn man nicht weiß, wie Spiele funktionieren, schon das Gefühl hat, das Spiel beobachtet mich und reagiert auf mich als Spieler und die Spielfigur selber ist ganz egal. Und das zeigt aber auch, wo Spiele sich hinbewegen können, indem sie ihre eigenen Grenzen kennen, aber vielleicht dann auch ganz bewusst mal mit ihren Grenzen spielen können. Und das ist so eine Möglichkeit, die jedes Medium hat. Sie kennen das aus Filmen, wenn dann der Filmschauspieler das Publikum anspricht, wobei alle wissen, der kann ja gar nicht reagieren, wenn ich jetzt antworte. Dora Explorer war ja so eine Serie, wo Dora immer sagt, na, wollen wir das jetzt zusammen machen und sag mal ganz laut ja und super, dass du ja gesagt hast und irgendwann kriegt man mit, man kann da sagen, was man will und Dora sagt immer super. So, das ist aber die Hoffnung und bei Kindern funktioniert das ziemlich gut, die ja noch so ein metaphysisches Verhältnis zum Medium haben, zu meinen, da ist doch eine lebende Figur, parasoziale Beziehungen eingehen. Und Spiele können das auch, wobei Spiele noch ein bisschen besser auf den Spieler reagieren können. Gerade wenn sie sowas wie Kameras, Kinects oder Audio haben, wo wirklich der Spieler auch noch als Mensch oder als Figur außerhalb der Spielwelt wahrgenommen wird. Solche Möglichkeiten gibt es, die werde ich heute nicht mehr ausloten. Das war mal so ein Rundum-Überblick über die ludischen Elemente von Spielen und die Verfeinerungen kommen dann in den nächsten Wochen. Und jetzt machen wir erstmal 10 Minuten Pause und sehen uns um 10 vor 11 zum historischen zweiten Tag.